Hallo und herzlich willkommen zum ersten deutschen Podcast von Michael Jackson. Ich bin Kai und mir gegenüber sitzt Tim. Und wir haben uns heute mal zusammengesetzt, um mal wieder ein bestimmtes Thema zu bequatschen. Und heute geht es nämlich um Off the Wall. Und ja, ich denke, wir haben uns jetzt nicht festgelegt, dass wir nur über das Album sprechen, sondern wir sprechen prinzipiell über alles, was mit Off the Wall in Verbindung steht.
Genau. Moin.
Moin. Wie geht's dir so eigentlich?
Mir geht's ganz gut, tatsächlich.
Fragen wir nie.
Fragen wir nie. So. Interessiert uns auch gegenseitig, glaube ich, gar nicht.
Ja, ne? Scheiße, ja, du.
Soll es denn doch gehen, wir... Nein, Quatsch. Nein, uns geht's gut. Toll, spreche ich schon für dich mit. Mir geht's auf jeden Fall gut.
Uns
war aber eine lange Woche und jetzt ist es auch gut gewesen, so.
Ja, ich muss sagen, ich habe mir gerade ein Ibo reingeworfen, weil ich bin ein bisschen... Ich glaube, ich werde krank, aber ist egal. Aber trotzdem wollte ich heute unbedingt aufnehmen. Wir starten vielleicht zuerst mal wieder mit den Kommentaren beziehungsweise den Kleinigkeiten an News, die es so am Anfang immer mal vielleicht gibt. Und ich muss das sagen, also ich wurde genötigt vom Regenbogen-Einhorn. Das Regenbogen-Einhorn hat sich wieder gemeldet letztes Mal. Und ich soll halt nochmal mitteilen, dass er das wirklich, also es handelte sich wirklich um die Visionary Box.
Ah ja, interessant, genau, das war der Kommentar.
Und er hat es wirklich für 6 € komplett voll bekommen.
Nein, okay, dann glaube ich es auch.
Und zwar auf einer Plattform aus der Schweiz, die ähnlich wie eBay ist. Huh? Ja, geil. Ich wollte keine Werbung machen, aber jetzt habe ich eBay erwähnt.
Ja, die ich glaub, Plattform, wir haben auch schon aber ich habe den andere gesagt.
Ja, ich habe den Namen jetzt aber vergessen, tatsächlich. Und ich habe dann da direkt auch mal geguckt, was ich da so finde, aber da war gerade nichts Interessantes. Ja, sollte ich halt mitteilen, das Regenbogen-Einhorn hat nicht gelogen. Und es war sehr wichtig. Genau, und dann habe ich noch eine Nachricht bekommen, die hast du wahrscheinlich auch gelesen, von Malibu.
Ja, richtig.
Also Username Malibu, echter Name, weiß ich jetzt gar nicht. Ach doch, Jenny.
Ja.
Und Jenny ist die, die leitet oder die ist die Administratorin von der Malibu-Fanseite.
Ja, und die hat auch vorher schon den Fanclub, ich weiß nicht, ob sie ihn geleitet hat, aber auf jeden Fall mitgeleitet, glaube ich.
Die organisiert da sehr viel auf jeden Fall.
Ich habe den Namen immer schon mal über die Jahre gelesen.
Genau, und die hatte sich bei uns nochmal gemeldet, aufgrund dessen, dass wir ja über Fanpartys und sowas gesprochen haben. Und wir haben auch, ich glaube, wir haben einige Male auch den Malibu-Fanclub erwähnt.
Ja.
Und sie hat mir halt mitgeteilt, dass es so ist, dass sie bis 2018, glaube ich, dass es schon regelmäßig auch Fan-Events gab und so, die sie organisiert hat oder ihr Fanclub. Und dass es halt jetzt aufgrund von Corona halt alles zu schwierig wird. Sie hat aber schon gesagt, dass sie auf jeden Fall nach Corona wieder weitermachen will. Also, dass da auf jeden Fall wieder Neues kommt, das auch mal für die ganzen Leute, die halt eventuell interessiert sind an Fanpartys, vielleicht auf der Malibu-Fanseite bei Facebook vorbeischauen oder so, weil da wird es ja wahrscheinlich dann die ersten Neuigkeiten geben, weil die organisieren, glaube ich, sehr viel, also gerade in den letzten 20 Jahren,
ja,
glaube ich sogar.
Ja, ja.
Schon länger auf jeden Fall.
Ja, schon sehr lange tatsächlich.
Die hatten sogar auch ein Magazin, was du ja auch, glaube ich, hast zum Teil.
Ja, ich habe da auch mal eine Folge drüber gemacht, eine Videofolge mit den alten Magazinen auch. Die haben ja auch angefangen, also letztendlich sind die Magazine alle handgemacht gewesen, weil die Beiträge alle von Fans für Fans geschrieben sind und die haben schwarz-weiß auch angefangen und hatten dann irgendwann auch Bundmagazine in Hochglanz, die halt über die Fanclub-Beiträge finanziert worden sind. Und ich glaube, das hat sie auch geschrieben, dass halt die Magazine und alles, was damit so zusammenhängt, Porto, da wurde halt nie mit Gewinn erzielt, sondern im Gegenteil, sie haben eher noch draufgelegt tatsächlich. Mhm. Und glaube ich auch. Und in dem Magazin, wo du es nämlich gerade sagtest, da waren auch immer mal Fotos drin dann, als sie bunt waren, auf jeden Fall, von diesen Michael Jackson Fanpartys. Ich erinnere mich ganz gut. Ich habe nochmal reingeschaut nach unserer Folge und habe das auch direkt entdeckt. Aber ich war halt noch nicht da. Wer weiß, vielleicht sind wir ja irgendwann doch mal da, wenn das wieder geht, die ganze Sache sicherer ist. Keine Ahnung, aber zumindest jemand, mit dem ich hingehen kann. Ist ja schon mal was.
Auf jeden Fall. auf jeden Fall hat sie auch erwähnt, dass die Magazine tatsächlich eingestellt wurden. Ich weiß jetzt nicht mehr, was genau der Grund war, aber ich glaube, weil das Ganze einfach finanziell nicht so gut machbar war.
Ja, auch zu wenig Leute. Es waren letztendlich
zu wenig Leute, genau.
Irgendwie um die 50 Leser, glaube ich, die das Printmagazin am Ende dann halt auch noch hatten und das deckt dann irgendwann echt, steht in keiner Relation mehr. Das,
ja, es ist schade.
Schade, aber nachvollziehbar.
Es ist, ich finde es auch bis heute schade, dass es jetzt die Black and White Magazine auch nicht mehr gibt.
Ja.
Also weil irgendwie, stell, also ich fände es cool, wenn man das mal wieder bringen würde.
Ja.
Vielleicht eine Ausgabe im Jahr oder alle paar Jahre mal eine. Das wäre ganz cool.
Ja.
Aber irgendwie muss man sich damit abfinden. Naja, wir wollen jetzt nicht zu lange an dem Thema aufhängen. Wir haben ja noch anderes vor, aber eine Sache habe ich noch und die liegt uns beiden, glaube ich, am Herzen ein bisschen, dass wir das mal erwähnen. Und zwar, es sind ja schon öfter mal Einsendungen, oh, das klingt so, als würden wir immer so Post kriegen, nein, Nachrichten an uns gekommen, wo also ich will jetzt nicht sagen, es sind Beschwerden, aber es war schon eher so, ja, ihr hättet ja das und das noch besser drauf eingehen können oder mal es so erzählen können, wie es tatsächlich auch passiert ist, etc., etc.
Recherche ist das Stichwort,
glaube ich. Recherche. Und wir wollten einfach dazu sagen, dass das stimmt, das hätten wir machen können, aber wir beide haben diesen Podcast gestartet, weil wir in erster Linie Bock darauf hatten und das, wir wollen auch Spaß daran haben und wir wollen uns einfach über Michael unterhalten und wir haben gesehen, es gibt diesen, das gibt's in Deutschland noch nicht und das fehlte ein bisschen und natürlich gibt es Ausgaben dieses Podcasts, wo wir uns für informieren, weil es uns dann auch zu wichtig ist, aber im Großen und Ganzen geht es uns darum, Spaß zu haben und wir sind kein Info-Podcast, also wenn man Fakten will, wenn man ganz sicher gehen will, dann lieber nochmal selbst recherchieren, weil wir wissen auch nicht alles, aber wir möchten trotzdem darüber sprechen.
Genau, aber dann sagen wir meistens ja auch dazu, wir sind uns nicht ganz sicher, aber...
Richtig, richtig. Und also das soll jetzt auch von meiner Seite oder von unserer Seite auch aus auch überhaupt keine Beschwerde sein oder so, sondern nö, wir haben das einfach gar nicht erwähnt bisher, dass wir das hier nicht machen, um eine, also wir machen es nicht für Geld, wir machen es nicht für eine große Reichweite.
Moment, kein Geld, sagst du?
Kein Geld, nee. Oh. Ach scheiße, jetzt hätte ich das erwähnen sollen.
Ich weiß nicht, ich warte schon seit ungefähr 3 Wochen irgendwie auf eine Überweisung von dir. Aber.
Auf that money, von mir.
Von dir, ja, du hast das doch gegründet.
Okay, ich habe Tim genötigt mit Geld.
Den ganzen Verein,
ich habe Tim mit Geld erpresst mitzumachen.
Im Podcast, genau.
Tim hat eigentlich gar nichts mit Michael Jackson zu tun.
Nee, aber bin eigentlich Sting-Fan.
Sting, ja.
Ey, wobei ich Sting wirklich nicht schlecht finde. Ich mag Sting wirklich.
Ja,
aber jetzt wird's off-topic. Ich habe
auch nichts dagegen. Ja, nee, aber genau, das ist eigentlich alles. Wir sind nicht, also wenn ihr Fakten, wenn ihr sicher gehen wollt, schlagt lieber nochmal nach.
Das klingt aber und auch.
Wir versprechen aber auch, ja. Wir versprechen aber auch, wir werden auch Folgen machen, in denen wir einfach wissen, worüber wir sprechen sozusagen. Wir lesen sogar beide ein Buch extra.
Nein!
Dafür, was ich schon durch habe.
Oh ja, und ich noch nicht ganz.
Ja.
Das klingt total das, cool, Kai. Das ist,
was denn?
Das klingt so hammer. Wir lesen sogar extra ein Buch.
Ja, wir lesen sogar extra ein Buch, nur für eine Folge. Buch.
Ich find's cool. Nein, du hast völlig recht. Nein, du hast völlig recht. Es stimmt schon. Aber es soll ja nicht heißen, dass wir uns grundsätzlich jetzt nun gar nicht mit der Thematik auskennen.
Nein.
Wir beschäftigen uns nicht. Ja schon so ein bisschen. Aber du hast recht. Es ist kein Infopodcast.
Es ist.
Das stimmt, ja.
Es ist uns nicht egal, natürlich.
Nein, genau.
Und wir, wie gesagt, wir haben halt Themen, bei denen haben wir schon im Vorfeld gesagt, so, das können wir aber nicht einfach frei Schnauze machen.
Ja, genau.
Weil das blöd ist einfach, weil das sind Themen, die sind, da steckt viel mehr hinter und das, wie zum Beispiel Michaels Outfits und darüber wird eine Folge kommen.
Genau.
Irgendwann.
Genau. Nein, du hast völlig recht, das unterschreibe ich so.
Ja, worum geht's heute? Off the Wall.
Off the Wall. Richtig. Ja, wir wollten ja schon länger mal irgendwie uns mal einfach so ein Album vornehmen und konnten uns jetzt aber nicht wirklich entscheiden, womit wir jetzt starten und haben dann einfach, glaube ich, mal das erste Solo-Album in dem Sinne ist es ja noch nicht. Es gab ja auch nun schon Solo-Alben zu Jackson 5-Zeiten und zu Jacksons Zeiten, aber das erste Solo-Album so mit Quincy Jones quasi als richtig. Produzent. Und das haben wir uns mal rausgepickt. Also Off the Wall. Ich bin sehr gespannt. Wir hatten im Vorfeld ja auch schon, wir sprechen ja immer im Vorfeld auch schon so ein bisschen. Mhm. Und da hast du mal durchklingen lassen, dass es auf jeden Fall Diskussionsbedarf geben könnte.
Ja, auf jeden Fall. Ja, aber ich meine, da geht es dann eher um die Songs.
Ja.
Und ich glaube, vielleicht ist es wichtig zu erfahren für manche Leute, wie sich denn überhaupt Quincy Jones und Michael, also wie das überhaupt entstanden ist, dass sie zusammen gearbeitet haben. Du hast tatsächlich mehr Info als ich heute, weil ich habe einfach keine Zeit gehabt, jetzt noch alles nachzuschauen. Aber ich meine, dass die sich kennengelernt haben bei den Dreharbeiten zu The Wiz.
Ja, ist richtig.
Denn Quincy Jones hat die Musik dort gemacht und Michael hat auch schon in dem Soundtrack gesungen.
Genau, richtig.
Und zwar,
war ja ein Musical.
Warte. Hm. Moment, lass mich überlegen, die Songs, ja?
Ja.
You Can't Win.
Ja.
Is on Down the Road.
Ja.
Und vielleicht noch was, aber das sind die beiden, die ich geil finde.
Genau. Das trifft's ja auch das so im Prinzip. Ist es auch ein Musical, was auch am Broadway war? Ich glaube schon Broadway und was.
Es hat mehrere Verfilmungen
auch. Genau, hat mehrere Verfilmungen gegeben, schwarz-weiß und wurde dann halt irgendwann als Musical aufgeführt und war so erfolgreich, dass dann Motown, also Barry Gordy, der Leiter von Motown und Gründer, dann gesagt hat, das sollte ein Film werden. Das haben sie auch gemacht und haben Quincy Jones als Produzenten für die Musik dazu geholt. Und Quincy Jones war vorher schon eine ganz feste Größe, nicht nur bei Michael Jackson, sondern einfach durch Jazzproduktion. Der ist eigentlich ein Big Band Leiter gewesen oder war auch immer noch.
Muss ich mal kurz einhaken, Quincy Jones, der hat doch auch sogar schon mit Ray Charles früher.
Ja, der hat gearbeitet, mit etlichen
oder also gearbeitet. Die kannten sich, glaube ich, auf jeden Fall schon, bevor Ray Charles überhaupt auch groß geworden ist,
genau.
Also bekannt geworden ist. Also Quincy Jones war schon eine Nummer vor Michael Jackson auf jeden Fall.
Genau, Quincy Jones hat auch vielfältige Kontakte gehabt und hat sie auch sicherlich immer noch zu allen möglichen Musikern. Aber kam halt ursprünglich aus diesem Jazzbereich, vom Big Band-Bereich. Und da haben die sich kennengelernt, richtig, bei den Dreharbeiten zu The Wiz.
Ja, vielleicht ist an der Stelle auch nochmal vielleicht wichtig zu erwähnen, Michael Jackson war nicht einfach so bei den Dreharbeiten, sondern hat in The Wiz die Vogelscheuche gespielt, die sonst, was auch immer, ich habe den Film einmal gesehen, auch die Fassung mit Michael einmal und
stehst nicht so drauf?
Ich stehe nicht so drauf, ich weiß bis heute auch nicht, worum es jetzt wirklich geht in dem Film, weil ich, also es hat mich nicht so interessiert, aber es ist auch echt lang her, dass ich das gesehen habe. Ich habe die DVD aber gerade irgendwo hier, glaube ich sogar.
Ja, schau doch nochmal. Die Story ist eigentlich ganz cool. Es ist so, es ist märchenhaft. Geht um das Zauberreich Oz und hoffe ich, sage jetzt nichts Falsches. Dass das nicht der Zauberer ist, der Oz heißt. Ist bei mir auch ein bisschen her.
Ist es doch.
Das Zauberreich heißt Oz oder der Zauberer heißt Oz?
Nee.
Ich weiß es nicht mehr.
Moment mal.
Michael ist die Vogelscheuche.
Ja, weiß ich auch nicht. So, fängt schon voll gut an mit den Infos hier.
Gut, dass du diese Aufklärung vorher gemacht hast. Das ist
Jetzt können wir uns hier erlauben, zurück, was wir wollen.
Genau.
So ich glaube, Justin Bieber hat da auch mitgespielt, kann das sein?
Jetzt Sorry. Wird's richtig hart.
Musste sein.
Na, okay. Ja, auf jeden Fall haben wir sich da kennengelernt. Und Michael hat ihn, weil er tatsächlich ein Soloalbum ja auch machen wollte und den Deal hatte bei Epic und hat aber noch einen Produzenten gesucht und die Firma selber, also Epic hat eigentlich etliche vorgesehen für ihn, aber nun nicht Quincy Jones direkt. Und er hat ihn aber halt gefragt, ob Quincy nicht jemanden kennen würde, der in Frage käme als Produzent. Und dann hat er sich, kurze Fassung, dann hat sich Quincy einfach mal selbst empfohlen.
Genau, so habe ich das auch gelesen, tatsächlich. Oder in der, vielleicht, ja, es war wahrscheinlich in der Dokumentation Off the Wall.
Auch, genau.
30?
Weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall diese Off the Wall Doku von Spike Lee, die auch bei der Special Edition beilag.
Ja, Off the Wall ist so ein Album, bei dem ich immer das Gefühl habe, so jeder mag irgendwie Off the Wall, egal ob du Fan bist oder nicht. Also jeder kennt mindestens einen Song und zwar Don't Stop Till You Get Enough oder Rock With You. Mhm. Und irgendwie, ich habe wirklich noch nie jemanden getroffen, der irgendwie Off the Wall scheiße fand. Also wirklich, das ist irgendwie, jeder kann das fühlen. Es ist ganz komisch. Es gibt, Michaels Alben mögen wir ja sowieso immer meistens, alles, fast alles. Aber ich finde über, also klar, man redet natürlich über Thriller ganz viel. Alle Menschen reden über Thriller ganz viel. Aber ich finde trotzdem, bei Thriller gibt's, ist es nicht so, wie es jetzt bei Off the Wall ist, dass ich das Gefühl habe, Off the Wall, niemand findet das scheiße. So, das finde ich cool, weil zum Beispiel meine Freundin liebt Off the Wall, die hört es den ganzen Tag im Auto und ich bin immer ein bisschen überrascht, wenn ich Nicht-Fans irgendwie, Freunde von mir oder so, plötzlich Off the Wall auswählen als Album, was sie sehr oft hören oder Songs davon sehr oft hören, weil ich immer denke, wahrscheinlich sind die mehr so History. Also das Letzte, so was Michael gemacht hat, denke ich immer, ist vielleicht eher das, was interessant gefunden wird. Aber es ist sehr oft Off the Wall und das finde ich cool.
Ja, ist natürlich auch so ein Album, wo einfach das noch aus so einer Ära stammt, aber das ist bei Thriller ja im Prinzip auch noch so, wo wirklich eigentlich die komplette Instrumentierung wirklich von einer Band und von Bläsersätzen ja bestritten wird. Und das hast du ja bei History jetzt nicht mehr so.
Nee, bei Thriller tatsächlich auch zum Teil schon nicht mehr, ne?
Genau. Aber bei Off the Wall halt eigentlich noch ziemlich komplett, glaube ich. Das hört man halt einfach.
Off the Wall, wenn ich jetzt genau bin, hat kein Song, wo eine Drum Machine enthalten ist.
Nee.
Also Michael hat ja gerne dann bei Thriller Drum Machines eingesetzt, die L1 oder 2, ich weiß gar nicht, Lindrum. Und die hat er ganz viel eingesetzt bei Thriller. Trotzdem waren aber, glaube ich, sehr viele Instrumente, die nicht Drums waren, echt. Und das, ne, also über die Jahre wurde es dann immer mehr elektronisch oder synthetisch. Genau, und Off the Wall, glaube ich, sehr clean noch Bands, und die haben das zum Teil sogar, glaube ich, live eingespielt. Die Songs sind ja auf dem Album ziemlich begrenzt auf 4-5 Minuten, sowas. In Wirklichkeit ging aber mindestens jeder Song dieses Albums ging mindestens irgendwie 9 bis 10 Minuten, 8 bis 10 Minuten, sowas. Weil das tatsächlich, für mich ist Off the Wall halt wirklich so ein Jam-Album. Also wo wirklich einfach die Band die haben so lange gespielt, bis Michael gesagt hat, jetzt reicht's so. Jetzt, das ist genug Material. So. Und dann haben sie die besten Teile ausgewählt. Es gibt ja noch in den Songs, Zeilen, die gesungen wurden, die letztendlich gar nicht auf dem Album zu hören sind. Es war bei Michael oft so, dass die Songs an sich immer viel, viel länger gingen, als sie auf dem Album dann waren. Aber Off the Wall ist noch so, die Band hat einfach durchgepowert bis zum Ende. Und das weiß ich nicht. Und du hast gerade schon gesagt, das ist halt so ziemlich eins der letzten Disco-Alben. Funk, Disco, sowas aus den 70ern.
Ja, auf jeden Fall Disco-Ära. Ich finde, es ist gar kein Disco-Album
in dem Sinne. Du hast schon recht. Zum Beispiel, wenn du jetzt dir hier die Boney M. anhörst, was jetzt auch fake ist, aber das fällt mir gerade als erstes ein. Ja,
Gloria Gaynor
zum Beispiel. So ein Ding. Oder das. Zum Beispiel sowas wie Daddy Cool oder so. Mit diesen Streichern, das ist sehr Disco. Und Michael hat zwar auch sehr viel Streicher eingesetzt, aber viel, viel geschmackvoller, finde ich, auf Off the Wall. Und es ist einfach mehr funkig, als das Wert gelegt darauf wurde, dass es so diese typischen Streicher-Arrangements hat und so weiter. Da hast du schon irgendwie recht. Also wenn man wirklich Disco hört, dann ist es doch nochmal ein bisschen anders.
Ja.
Aber Off the Wall ist tatsächlich ein bisschen anspruchsvoller, finde ich.
Ja, schon, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich hab mich wirklich gewundert. Ich habe mir das Album heute nochmal angehört, weil es ja da auch darum gehen sollte, und hatte irgendwie, ich komme so halb aus diesem Gefühl von früher nicht raus. Mit früher meine ich nicht, also als Off the Wall rausgekommen ist, war ich, keine Ahnung, wann kam das raus? 79?
Ja.
Okay, war ich 3. Kann man jetzt noch leichter rechnen als schon in der ersten Folge. Und als ich Off the Wall entdeckt habe, war das nach Bad. Und nach Bad ist man in einen Plattenladen gelaufen, um zu gucken, was es für Platten gibt, weil es kein Internet gab. Kleine Geschichtsstunde hier nebenbei. Nein, und dann war...
Hä, aber Tim,
ja?
Warum haben die denn nicht ihre iPhones genommen dafür?
Tja, Kai, es gab noch gar keine Handys.
Ach so. Oh Gott, das ist ja eine ganz schlimme Vorstellung.
Ja, wir haben über unsere Walkie-Talkies kommuniziert.
Die armen Menschen damals.
Die armen Menschen. Ja, es ging mir auch nicht gut. So, und weil es mir eben nicht gut ging, bin ich im Plattenladen gelaufen. Und weil ich Bad schon hatte und Thriller bekommen habe von Kumpels, beste Kumpels der Welt, einem 5-6-Klässler zum Geburtstag die Bad zu schenken. Ist, natürlich.
Es war teuer damals.
Das war ziemlich teuer. Ja, die haben auch zusammengelegt.
Ja.
Aber, nee, sie haben mir Thriller geschenkt. Entschuldigung, Bad hatte ich schon vorher. Thriller,
stimmt. Hast du sogar erwähnt,
ja, in der
vorletzten Folge.
Thriller haben sie mir geschenkt. Aber egal. Und Off the Wall hatte ich halt noch nicht. Und die stand halt da auch noch rum. Und die habe ich mitgenommen. Und ich bin mit Off the Wall erst überhaupt nicht warm geworden, weil ich halt Bad kennengelernt habe. Und Off the Wall ist so anders. Das ist halt einfach wirklich nochmal... Ja, durch diese Liveband und alles, diese ganzen Funk-Geschichten war für mich komplett neu. Also bin ich mit Off the Wall erst ziemlich spät wirklich warm geworden. Am Anfang fand ich das gar nicht so geil. Mittlerweile, klar, anders, ganz anders. Hab ja auch viel andere Musik kennengelernt in der Zeit, aber weiß nicht, am Anfang war das noch nicht so ganz. Hat sich meine Wahrnehmung über die Jahre etwas geändert.
Ja, ich muss sagen, Off the Wall war ja tatsächlich die Platte, die ich mir als allererstes so im Laden gekauft habe, alleine, von meinem eigenen Geld, die als CD. als CD. Und es war tatsächlich bei mir auch, als ich sie gekauft habe, ich habe sie tatsächlich erst so danach, die Tage danach so kennengelernt, weil ich mit dem Discman wirklich den ganzen Tag Kopfhörer drauf hatte und sie einfach von vorn bis hinten durchgehört habe und auch laut mitgesungen habe und den ganzen Urlaub lang. Und seitdem war Off the Wall halt auch so ein Teil meines Lebens. Vorher auch nicht. Ich kannte nur so Working Day and Night und die, so Don't Stop Till You Get Enough, so die Singles oder das, wo es so ein Video gab zu. Und Working Day and Night habe ich schon so geliebt, aber ich von dem Rest wusste ich auch gar nicht, so bis ich die einfach gekauft habe. Und so, was ich halt sagen muss, ist halt einfach, dass ich finde schon, dass Off the Wall, es ist jetzt halt blöd so, also es klingt vielleicht, manche können da vielleicht nicht mir zustimmen, aber es ist schon irgendwie auch ein bisschen zeitlos. Auch wenn man deutlich hört, es ist irgendwie Ende 70er, ist es trotzdem. Also der Sound, so wie es klingt, vom Sound, vom Mix, die Drums, ja. Der Drum-Sound,
ja.
es klingt immer noch geil.
Ja,
also es ist auch heute immer noch fett.
Total.
So, die Produktion. Das ist natürlich Quincy Jones mit zu verdanken, weil Quincy Jones ja produziert hat und Michael hat ja immer co-produziert, glaube ich.
Ja.
Natürlich ist nicht alles nur Quincy Jones, aber trotzdem bin ich sehr froh, dass die sich gefunden haben, weil hätten Quincy Jones und Michael sich nicht, hätten die das nicht irgendwie durchgezogen, den Plan zusammen an was zu arbeiten, dann hätten wir halt nicht mal Bad oder Thriller.
Auf jeden Fall anders, ja. Definitiv anders.
Ja, wer weiß, was passiert.
Ja.
Also Off the Wall kann man schon sagen, ist einfach das Album, wegen dem wir das alles haben, was wir heute haben an Musik von Michael Jackson, weil vielleicht wäre alles ein bisschen anders verlaufen. Trotzdem muss ich sagen, finde ich es, war ich jetzt nicht froh, weil zu dem Zeitpunkt war ich noch gar nicht am Leben, aber ich bin froh, dass das dann aber auch nach drei Alben Michael sein Team gewechselt hat, weil man, also ich finde, man hört das schon, wenn es Quincy Jones ist und Michael, man hört das und ich finde es schon auch schön, andere Dinge zu hören, die nicht immer nach Quincy klingen. Und ja, aber ich finde, wir sollten vielleicht mal ein bisschen die Setlist durchgehen, weil es ist, wir haben doch keine Zeit.
Nein.
Und wir haben noch nichts gesagt. Wir haben nur gesagt, wie geil Off the Wall ist. Und das stimmt ja auch.
Ja, stimmt. Okay, gehen wir es durch. Don't Stop Till You Get Enough. Michael hat's geschrieben. Sowieso, auf dem Album hat Michael drei Songs geschrieben, richtig oder falsch?
Ich glaube, es ist richtig.
Don't Stop Till You Get Enough, Working Day and Night und...
Ich muss auf die Setlist gucken.
Was ist es?
Rock With You war es nicht.
Nee, Rock With You war es nicht.
War es...
Get On The Floor vielleicht?
Boah, Alter, ich habe keine Ahnung. Guckt nach, Leute, guckt im Internet.
Komm, das kriegen wir also doch jetzt raus. Das kann man
da, also da müsste ich jetzt hier meine eingeschweißte Special Edition von Off The Wall öffnen.
Ja, nee, musst du nicht.
Um ins Booklet zu gucken.
Ja, nein, musst du nicht. Wir machen das anders. Ich bin jetzt mal User. Du kannst ja schon erzählen, wie du Don't Stop Till You Get Enough findest. Und ich guck mal eben kurz.
Don't Stop Till You Get Enough ist ein Song, der ist mir wirklich, den habe ich erst als Erwachsener für mich entdeckt. Also, er ist mir die ganzen Jahre einfach nur auf den Sack gegangen. Also, ich bin wirklich, das ist jetzt kein Witz. Don't Stop Till You Get Enough ist mir von klein auf den Sack gegangen und ich weiß nicht wieso. Vielleicht hat es mich gestört, dass Michael die ganze Zeit nur Falsetto singt.
Echt wahr?
Und irgendwann habe ich das aber gerafft, dass das geil ist, das Lied. Also, erst so als Erwachsener oder zur Jugendzeit beginnen oder so, habe ich erst gemerkt, wie krass Don't Stop Till You Get Enough ist von der. Also, ich muss sagen, es ist ein bisschen typisch Michael Jackson, weil Michael hat gerne mal in Songs eine ganz, ganz einfache Bassline, die aber komplett gut klingt, so wie sie ist. Und Don't Stop Till You Get Enough, die Bassline, die besteht aus zwei Tönen, wenn ich mich nicht irre. Okay, es sind ein paar mehr
Töne. Ja, schon.
Es sind so vier Töne, so vier Noten, die etwas spielen. Und dann gibt's natürlich noch die Bridge mit den Bläsern und so, die da was anderes spielen. Aber so an sich, die Grund-Bassline von Don't Stop Till You Get Enough besteht aus zwei Noten. Und aber ich weiß auch nicht, dadurch, dass es so ein schöner Synth-Bass ist, weil es ist, wenn ich mich nicht irre, sind es sogar zwei, einmal ein echter Bass und darunter ist noch ein Synth-Bass gelegt worden. oder darüber, je nachdem. Und ja, also ich weiß nicht. Es ist, ich finde ihn geil. Ich höre ihn nicht so oft, muss ich sagen. Und ich finde auch, dass die die Bridge, ja, mit den Bläsern, also
ja,
ne, das kommt leider nur einmal. Das verstehe ich nicht.
Ja.
Weil das ist irgendwie so eine energetische Stelle mit dem Keyboard so.
Ja, aber es wird sonst überreizt, wenn du das natürlich ständig als Bridge bringst.
Und kurzer Fakt zwischendurch, Fun Fact,
ja,
das ist kein Gitarrensolo, weil viele Leute immer denken, das ist ein Gitarrensolo. Das ist ein Keyboard-Solo.
Was genau ist ein Keyboard-Solo?
Bei Don't Stop Till You Get Enough. Die Stelle, die ich eben angesprochen habe, auch mit den Bläsern, da spielt ein Keyboard ein Solo darüber.
Okay.
Und das ist keine Gitarre, weil es klingt ähnlich wie eine, wenn man ein bisschen fantasiert, klingt es ähnlich wie eine Gitarre. Und dachte ich auch früher, aber es ist ein Keyboard. Und das ist meine Lieblingsstelle aus dem ganzen Lied. Und ja, das mit dem Falsetto-Gesang. Ich stehe mehr auf Michaels kraftvolle Stimme, wenn das alles rausbringt, irgendwie.
Ich finde es so cool. Es ist so cool. Ich mag
ja, Don't Stop Till
You Get Enough so gerne.
Ja, was mich halt stört, ist halt auch einfach, dass so die breite Masse Michael Jackson immer in Verbindung bringt mit einer hohen Falsetto-Stimme.
Ja, das ist aber jetzt das auch
sehr
nicht so
viel.
Ja, okay, aber es ist auch nicht so abwegig.
Doch. Doch ist es, weil er hat es ja gar nicht so viel gemacht. Also er hat da, es gibt, also komm, die meisten Songs singt er hauptsächlich auf Kopfstimme, Bruststimme,
ja,
Entschuldigung.
Ja.
Und dann gibt es eben Stellen, wo er hochgeht. Aber irgendwie finde ich halt, viele Leute identifizieren so Michael Jackson immer mit dem Song Don't Stop Till You Get Enough, was ja auch okay ist, aber er singt halt nicht immer nur so.
Ja, ja.
Das stört mich so ein bisschen, aber das hat jetzt an sich mit dem Song auch nichts zu tun.
Nee, ich finde den Bombe.
Was meinst du denn?
So der, ich finde, das ist ein super cooler Opener für das Album. Durch dieses Gesprochene und das Einsetzen des Beats dann später. Und ich finde den auch live einfach Hammer.
Ach, die Streicher, die habe ich jetzt ganz vergessen. Die Streicher sind geil wieder mal. Die machen es interessant, das Ganze. Das Arrangement.
Ich kann mich jetzt gar nicht an die Streicher erinnern, ehrlich gesagt. Müsste ich auch nochmal hören.
Die sind aber da, Tim.
Ja, das wird schon so sein.
Die sind da.
Okay.
Ich lüge nicht.
Okay. Nee, komme ich gerade nicht drauf, wo die Streicher sind, aber das wird so sein. Auf jeden Fall finde ich den auch live absolut Hammer. Ich mag das sowieso, wenn die...
Live ist er viel, viel geiler.
Ja, wenn die Nummer dann... Und dann ist die ja auch so ein bisschen schneller als im Studio und kriegt da noch mehr Drive irgendwie. Also ich finde, ich habe übrigens gerade mal geguckt. Get on the Floor ist tatsächlich von Michael Jackson mitgeschrieben und dem Bassisten Louis Johnson, der da ja auch auf dem Album spielt und den Bass da eben auch hat. Und Working Day and Night natürlich auch. Damit lag ich natürlich richtig. Genau.
Kurze Erwähnung, Michael hatte da zu dem Album keine Tour gemacht. Genauso wie zu Thriller auch nicht. Und wenn ihr aber die Songs mal live hören wollt, dann würde ich euch empfehlen, oder also sehr ans Herz legen sogar, die Jacksons Live-Platte von 1981.
Ja, Triumph-Tour.
Weil da wurden halt einfach einige Songs von Off the Wall gespielt. Und gerade dort finde ich Don't Stop Till You Get Enough der Wahnsinn.
Ja, Hammer.
Auf dieser Tour.
Hatten wir auch schon mal. Bestes erschienenes Live-Album.
Eigentlich schon, ja. Also es ist schwer, weil natürlich gab es jetzt ja auch von Bad 25 das Live-Album, was ja nicht alleine zu kaufen gibt, aber trotzdem ist es ein Live-Album. Natürlich ist das auch geil, aber soundtechnisch finde ich einfach Off the Wall, wollte ich gerade sagen, das Live-Album von den Jacksons am geilsten. Und wenn ihr das haben möchtet oder wenn ihr das hören möchtet, unbedingt auschecken. Es gibt es auch, glaube ich, zum Stream. Ansonsten schönen CD oder so. Das muss man halt einfach mal gehört haben. Auch wenn die Background-Stimmen eher lasch klingen im Vergleich zu Michaels, aber naja. Okay.
Rock With
Nächster
You?
Nächster Song. Ja, Rock With You.
Rock With You.
Ich liebe den Song.
Ich mag das Drumroll.
Ich mag das. Ja, das ist gar nicht so leicht zu spielen im Übrigen.
Das am Anfang.
Genau, weil das ist nicht sehr. Also es haftet nicht sehr an eine BPM oder an ein Metronom, das Intro. Ich glaube, das Intro ist auch wahrscheinlich eher so ein bisschen improvisiert von dem Drummer, weil so klingt es irgendwie. Und den Song liebe ich, in der Studiofassung, aber auch in der Live-Version. Und ja, die Message des Songs ist ja relativ leicht zu verstehen. Da können wir jetzt auch nicht näher drauf eingehen, glaube ich. Nicht so großartig
jedenfalls. Rock halt.
Ja, genau. Es geht ja um, also man soll die Gitarre in die Hand nehmen.
Und los rocken. Und
mit einer Frau und rocken.
Genau.
So. Und das ist aber auch so eine typische Umschreibung für die Musikwelt. I wanna rock with you. Aber ja, ich weiß nicht, der Song ist sehr funky. Ich muss halt leider sagen, dass immer, und das ist leider bei den meisten Songs so, gerade bei Off the Wall oder bei denen, die live gespielt wurden, dass sie live einfach immer knackiger waren. Also es ist ein komisches Wort dafür, aber du weißt, was ich meine.
Es ist schon so.
Schneller, ein Tucken schneller, ein Tucken funkiger.
Ja. Dieses Drum-Intro hat dazu geführt, ich habe das Stück früher, ich habe mir früher viel so auf Kassetten Sachen zurecht gemixt und bei Rock With You stand ich so auf das Drum-Intro, also auf diese Snare-Roll halt, dass ich mir das bestimmt 10-mal nacheinander aufgenommen habe, nur dieses Drum-Intro, bevor der Song dann losging. Und dann kam dahinter der Song. Dann hatte ich irgendwie, keine Ahnung, wirklich so eine Extended Version.
Hast du es geschafft? Hast du es geschafft, das in Rhythmus?
Nicht ganz. Das war echt schwer mit Pause-Taste und so. Also ich habe es versucht. Die Kassette existiert auch nicht mehr. Ich würde sie mir gerade nochmal anhören. Vom Gefühl her würde ich sagen, ich habe mir Mühe gegeben. Aber ganz hingehauen hat es dann doch nicht vom Timing.
Übrigens kurzer, nicht Fun Fact, weil ich weiß nicht, ob es ein Fact ist, aber kurz zu Thriller, die Videoversion von Thriller. Vielleicht ist einigen aufgefallen, dass am Anfang dort in dem Musikvideo auch eine Drumroll kommt, bevor das Lied startet. Da kommt. Die klingt sehr krass, als wäre sie gesampled von Rock With You.
Meinst du?
Kann ich nicht bestätigen.
Glaube ich nicht.
Könnte aber auch gesampled sein von zum Beispiel The Girl Is Mine, weil der Drum Sound sehr ähnlich klingt dort immer. Kann ich nicht bestätigen, aber ich habe mal verglichen und es kam mir sehr so vor. Aber Rock With You, was hältst du von dem Song?
Mochte ich immer gerne.
Ja, aber er kann auch auf den Sack gehen ganz schnell, oder?
Schon, aber mag ich trotzdem gerne, mochte ich auch immer gerne. Meine drei Hauptnummern bleiben aber Don't Stop, Working Day and Night und den letzten...
Burn This Disco
Out. Ja, richtig, genau.
Ja.
Stimmt.
Meine fast auch.
Okay. Jetzt können wir uns das auch schenken, den Track by Track durchzugehen. Wir haben jetzt eigentlich das Wichtigste schon gesagt. Nein, haben wir nicht. Das ist ja ganz egal, was
wir unsere müssen ja jetzt auch nicht. Sind. Ja, wir reden jetzt ja auch nicht total ausführlich über die Komposition und über den Text.
Du hast gerade irgendwie Girlfriend erwähnt, oder?
Nein, habe ich nicht.
Hab ich gesagt, dass das eine lange Woche war?
Ja, hast du.
Okay. Niemand hat Girlfriend erwähnt. Rock With You, ja.
Nee, ich habe erwähnt, dass man den Song Rock With You kann da ganz gut sich mit seiner Freundin reinziehen kann.
Okay.
Sowas in der Art, habe ich gesagt. Girlfriend, Freundin.
Hat hier jemand Girlfriend erwähnt? Nein.
Auf jeden Fall der nächste Song, falls...
Entschuldigung, mach weiter. Okay,
kurze Störung.
Ich bin gleich wieder da.
Ja, so. Ich weiß ja nicht, ob du noch was sagen willst zu Rock With You.
Nee, alles gut. Ja.
Weil als nächstes haben wir Working Day and Night.
Bombe.
Dein Lieblingssong. Ja. Mein Lieblingssong.
Hammer. Die Bläser.
Als nächstes haben wir... Nein, Spaß. Was? Hammerbläser?
Die Hammerbläser, dieser Bläser-Set. Habe ich auch noch übrigens, ein bisschen vorbereitet habe ich mich ja schon. Ich habe nochmal einmal diese Doku auch geguckt und das Album gehört. Und die Bläser sind tatsächlich auch die Bläser-Section von Earth, Wind and Fire. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden.
Ja, das wurde, glaube ich, in der Doku erwähnt.
Genau, Earth, Wind and Fire, große Funk, Sensation, kann man so sagen, legendär. Und Working Day and Night, wirklich, also durch die Ähren, aber auch echt durch. Das hat er ja wirklich auch nicht nur dann zur Triumph-Tour gebracht, sondern das hat er ja auch wirklich in jeder Setlist eigentlich drin gehabt. Und es war live
alle immer außer, so alle cool. Außer History.
Tatsächlich, da war es nicht dabei.
Ja, History war einfach immer ein bisschen enttäuschend, aber egal.
War ein bisschen anders. Aber diese Breaks
da auch. Da reden wir irgendwann noch drüber.
Und diese Live-Breaks dabei.
Ja.
Und unfassbar. Also mit Breaks meine ich jetzt die Pausen für die Nicht-Musiker gerade. Also immer wenn Pausen gesetzt werden live und dann der Song weitergeht. Ich hab's, wirklich liebe ich heute noch. Es ist unglaublich. Und dieser Song selber ist so energetisch, der hat so viel Energie. Working Day and Night. Das passt zum Titel, finde ich total. Also es bleibt meine, ich glaube, ich würde sogar sagen, meine Nummer 1 auf dem Album.
Ja, ich muss sagen, Working Day and Night ist auch wieder so eine Nummer, wo es einfach so schwierig ist zu sagen, ja, ist jetzt die Studio-Version besser oder?
Ist aber auch Falsettgesang.
Schon, ja. Aber live dann, also jedenfalls zu Zeiten von der Bad oder Dangerous 2 war es dann gar nicht mehr so falsetto-lastig, sondern schon fast
ja, stimmt.
Aber weil er es auch konnte. Nee, aber es ist ein Song, bei dem es wieder schwer zu sagen, live oder Studio, und weil beides halt irgendwie seinen eigenen, also beides hat irgendwie sein eigenes Level, so. Beides ist irgendwie geil, so. Aber was mir halt immer fehlt, und das ist jetzt auch wieder von wegen Musikvideos und so, bei mir sind es ja, wie gesagt, Live-Versionen, immer wenn kommt Scratch My Shoulder, ne? Scratch My Shoulder.
Ja.
Ding, ding, ding.
Ja, ja, ja.
Und
ja.
Dann das Live-Ding, das fehlt mir so in der Studio-Version.
Ja. Da mag ich übrigens auch gerne, entschuldige, dass ich dich da unterbreche, aber da mag ich auch tatsächlich gerne in dem Zusammenhang die Immortal-Version von der Immortal
World. Wollte ich gerade sagen.
Ja, cool.
Ich wollte gerade sagen, das war ja auf der Immortal-Version enthalten. Ja, ist sehr cool. Ich höre sie gar nicht so oft, weil sie mir zu kurz ist, aber ich habe mich sehr gefreut darüber, dass Immortal generell neu abgemischt wurde und einfach so ein paar kleine Special Effects mit reingebastelt wurden. Ja. Was ich off-topic gar nicht hören kann von, leider, was ich gar nicht hören kann von Immortal ist They Don't Care About Us, weil mir diese Marschgeräusche viel zu laut sind. Die sind so nervig, aber der Chor ist halt wiederum geil, den man vorher bisher nicht gehört hatte.
Ja, war aber auch live einfach geil. Ich glaube, das ist dann, glaube ich, so der...
Habe ich nicht gesehen.
Okay.
Es gibt ja auch kein Video oder so
davon. Nein, gibt es nicht, weil diese Cirque du Soleil-Geschichten werden ja seltenst als Video rausgebracht. Es gibt, glaube ich, nur so ein paar Programme von denen, die rausgebracht haben.
Ja.
Aber das zählt nicht dazu. Schade.
Ja, Working Day and Night hat wieder eine Bassline, die übelst mitreißend ist.
Ja. Ja, ja.
Die ist einfach total mitreißend und wieder recht einfach, aber trotzdem perfekt, so wie sie ist. Es macht mega Spaß, sie auch selber zu spielen, wenn man ein bisschen Bass oder ein bisschen Gitarre spielen kann. Und ja, die Bläser sind aber, glaube ich, schon so ein bisschen mit das Herzstück des Songs, weil es einfach...
Die sind einfach übelst präzise. Das ist einfach so krass.
Die sind sehr präzise und die sind, das Arrangement ist halt sehr, 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 sehr gut arrangiert.
Ja, es ist so funky.
Und so funky. Ja, Working Day and Night, ey, ich glaube, ich kenne niemanden, der sagt, der ist scheiße, der Song, muss ich ganz ehrlich sagen.
Der ist ja auch nicht scheiße.
Der ist auch nicht scheiße.
Das ist wahrscheinlich der Grund. Nein, aber ich mag das auch gerne. Übrigens, Bassline, da kann man jetzt fast sogar schon übergehen, direkt so nahtlos in das nächste, Get on the Floor, weil ich finde, auch das lebt absolut vom Bass. Und da ist Louis Johnson hat das Ding mitgeschrieben. Ich habe gerade noch mal geguckt, weil ich wissen wollte, ob Michael Jackson das jetzt auch geschrieben hat. Hat er. Und Louis Johnson halt mit. Und der spielt auf dem Album halt auch Bass. Und ich finde, das ist grandios. Und Gather on the Floor lebt von diesem Bass.
Total, ja. Die Bassline habe ich mir sogar irgendwann mal auf der Gitarre beigebracht. Ohne Slappen allerdings, weil das auf einer Gitarre eher scheiße klingt. Mein Bruder ist aber allerdings Bassist und der kann diese Bassline komplett durchspielen und also diese Bassline ist schon der Wahnsinn. Und
das stell dir dann mal live vor, wenn du dann wirklich sowas live hörst, ob Working Day and Night oder Get on the Floor. Also das ist ja schon aus den HiFi-Lautsprechern ist das ja schon geil. Aber wenn du das dann auch noch wirklich mit Bauchgefühl quasi, mit drückendem Bass über diese Megaboxen dann auch nochmal hören kannst, das muss
geil der Hammer sein. Aber ist leider nie passiert. Nee,
das stimmt.
Also jedenfalls nicht bei Get on the Floor.
Nee.
Und aber ich Working glaube Day auch so, halt. Also auf den, die nächsten Songs sind fast alle nicht performt worden, die jetzt kommen.
Doch, Off the Wall schon.
Fast alle sagen.
Okay.
She's Out of My Life und Off the Wall wurde performt. Ja. Der Rest nicht. Es ist aber auch so typisch Michael, dass er nur ein paar Songs vom Album performt. Wobei, Get on the Floor gehört halt mit zu meinen Favorites.
Wenn er...
auch ein,
Nee, sag mal.
Nee, sag du.
Nee, wenn er natürlich jetzt sich jetzt für eine für eine Setlist entscheidet. Das war ja zu Zeiten von Off the Wall, hat er ja keine Solo-Konzerte gegeben. Das war ja wirklich
Richtig.
Das war ja Triumph.
Ja, das war Jacksons.
Und da kannst du natürlich nicht sagen, hier komm, ich spiele jetzt mal mein ganzes Album durch. Und dann kommt irgendwie nichts mehr von Jacksons. Das ist irgendwie auch, weiß ich auch nicht. Ich habe mich sowieso oft gefragt, wie sich die Jacksons eigentlich dabei fühlen, ob das wirklich so ist, wie sie es in den Dokus immer sagen, dass sie wirklich so gönnerhaft sind, wie sie das sagen, weil es wundert mich, also auf der einen Seite, ne, klar, sind Geschwister und da hast du natürlich auch einen Zusammenhalt und Michael stach aber so extrem heraus, also nicht nur vom Talent, natürlich auch von der Aufmerksamkeit, die er bekommen hat und das auch zu Zeiten von Off the Wall, denn das ist wirklich, also für mich, von der Wirkung her ist es für mich der ultimative Start eigentlich in sein wirkliches Solo-Leben. Auch wenn es davor halt verschiedene Solo-Momente gab und Solo-Alben bei Motown gab, aber ja, eigentlich so richtig. Und wie gönnerhaft waren die Jacksons dann wirklich, wenn sie das live performen sollten und aber im Hinterkopf natürlich immer irgendwie hatten, okay, das ist jetzt das Solo-Zeug von meinem Bruder.
Ich glaube nicht, dass das, dass die wirklich so gönnerhaft waren. Weil, also ja, bis zum gewissen Maße kann man das. Aber ich glaube, bei den Jacksons, bei der Jackson Family ist vieles nicht so, wie es gesagt wurde. Also, weil die Jacksons haben sich einfach immer ein bisschen zu krass als unbesiegbare, zusammenhaltende Familie dargestellt. Und ich rede jetzt nicht nur über den Film An American Dream, sondern generell in allen Interviews, wo es um irgendwas geht, was mit Michael zu tun hat, was mit der Familie zu tun hat oder was mit seinem Vater zu tun hat, sind immer alle so im Reinen. Und einfach zu sehr im Reinen. Und wenn man so ein bisschen aufgepasst hat, gab es 93 oder 92 das Ding da mit LaToya, ja, dass sie plötzlich irgendwie meint, Michael hätte dies und das gemacht mit Kindern. Ich weiß, da gab es dann ihren Mann und so, ja, der sie vielleicht da auch gezwungen hat und so. Aber trotzdem ist es halt so, ich glaube, natürlich ist da auch schon damals irgendwas kaputt gegangen. Und ich glaube auch nicht, dass Michael, also ich glaube nicht, dass Michael noch sehr viel zu tun hatte mit LaToya. Muss man ganz ehrlich sagen. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, LaToya ist nicht die hellste Kerze auf der Torte. Muss ich so sagen. Also was man von ihr sieht, ist schon echt nicht cool, nicht so, Ich will aber auch niemanden beleidigen von der Familie. So.
Das ist auch Geschmackssache. Das ist ja jetzt auch kein...
Es ist Geschmackssache, ne? Ja. Aber ich glaube halt nicht, dass die Familie prinzipiell generell so im Peace ist, immer wie es dargestellt wird.
Ja.
Aber das kann ich natürlich nicht bezeugen.
Nee.
Will ich auch gar nicht.
Musst du ja auch gar
aber,
nicht.
Aber ich glaube, dass was mich halt sehr stört, das ist jetzt ein bisschen off-topic, was aber einfach so ist, ja, man weiß irgendwie, ich habe es gelesen, und es wird wohl auch passiert sein oft, dass die Jackson-Brüder ja nach, also bis zu Michaels Tod ihn immer wieder mal gefragt haben, wie es aussieht mit Natur zusammen und so. Das war, glaube ich, das letzte Mal 2007. Ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe. Es war aber eine relativ verlässliche Quelle. 2007 wurde auch wieder angefragt, hey, hier Tour mit den Jacksons mal wieder, und Michael hat immer, weil er bescheiden war und nett war, halt immer gesagt, so, ja, mal sehen, so, aber eigentlich hieß es nein, und das haben die mehrfach gemacht bis zu seinem Tod, und zack, ist er gestorben, sind sie allein auf Tour gegangen. Das finde ich halt irgendwie, das macht einen komischen Eindruck, finde ich, weil warum geht ihr dann nicht generell einfach allein auf Tour? Warum könnt ihr das erst machen, wenn er verstorben ist? Warum nicht einfach sofort, wenn es euch darum geht, wenn es euch nicht um die Kohle geht, wenn es um die Jacksons geht, dann geht doch auf Tour und lasst Michael in Ruhe. So, also, weil es ist doch irgendwie, ich meine, es ist seit den 70ern ist Michael halt auch ein Solokünstler gewesen. Und ich hatte immer das Gefühl, die Jacksons, die wollen schon, aber ohne ihn bringt es auch nicht sehr viel Geld ein. Was so ist. Was halt so
klar,
ist.
Klar, es sind andere und Dimensionen sicherlich.
Das Finanzielle war halt einfach auch dort so. Und ich glaube auch, dass jeder von denen wusste, so, wenn Michael nicht dabei ist, wird es wahrscheinlich nicht so erfolgreich werden. Und ja, also ich bin da halt ein bisschen eher so negativ behaftet, was die Familie, oder die ist für mich etwas negativ behaftet. Ja, aber ich will ja jetzt niemandem das verderben, wenn jetzt jemand richtig Fan auch von den Jacksons ist und so, ist das vollkommen okay. Und ich höre auch viele Sachen noch aus den Jacksons Zeiten, Jackson 5 weniger, aber die Jacksons Zeiten. Und für mich hat es aber einfach, für mich war immer Michael der Fokus. Und er ist für mich halt einfach eine ganz andere Nummer als die Brüder. Was die Stimmen angeht, was den Tanz angeht, alles halt. Und
ja, deswegen kam ich drauf.
Ja, aber über die Jacksons können wir auch gerne nochmal irgendwann eine Folge machen.
Wird immer mal wieder vielleicht passieren, auf jeden Fall. Klar, ja, glaube ich auch.
Ja, voll am Thema. Genau,
abgewichen bin ich.
Vorbei.
Wir kamen aber darauf, weil wir irgendwie bei Live-Auftritten doch tatsächlich waren. Weil du gesagt hattest, manche Stücke wurden live eben nicht aufgeführt. Und
ja, leider.
Leider, genau. Und Off the Wall war keins davon. Das wurde live aufgeführt. Das kam ja auch immer mal wieder. Das wurde zumindest immer auch wieder geprobt für spätere Tourneen, auch wenn es dann nicht immer stattgefunden hat. Aber war immer irgendwie Thema. Das Stück selber. Mhm. Off the Wall war als Lied übrigens nie so wirklich meins. Auch wenn es irgendwie ganz cool ist so und da ganz viele drauf abfahren. Aber irgendwie hat mich das nicht so ganz gecatcht. Diese Bridge ist mir dann doch tatsächlich zu Disco. Ich weiß nicht, irgendwie hat mich das nie so ganz gepackt.
Die Bridge von Off the Wall erinnert mich ein bisschen an die Bridge von Walk Right Now. Kennst du Walk Right Now von den Jacksons?
Ja, schon.
Allerdings mit dem Unterschied, dass ich Walk Right Now liebe. Ja. Off the Wall finde ich auch gut, aber ich bin da eher so schon ziemlich deiner Meinung, weil Off the Wall ist irgendwie cool und funkig, aber auch irgendwie so ein, ja, nicht so, da, also andere Songs sind da einfach viel besser und Off the Wall ist der Titelsong. Ich weiß nicht, Off the Wall höre ich auch selten irgendwie. Ich mach's nicht weg.
Ja.
Ich mach's aber auch nicht an, also selbst an. So, wenn's kommt, dann höre ich das gerne. Aber ist eher nicht der Song, den ich halt einfach so auswähle, wenn ich Bock hab, was von Off the Wall zu hören, von dem Album.
Weißt du, was eigentlich der Titelsong werden sollte?
Ich fänd Burn This Disco Out cool.
Nee, war aber nicht so.
Schade.
Off the Wall sollte eigentlich Girlfriend heißen.
Echt?
Ja.
Achso, das ganze Album. Nee, das wusste ich nicht.
Das ganze Album, ja, tatsächlich.
Okay, aber
es stand schon mal zur Debatte, dass es Girlfriend heißen soll.
Aufgrund des Songs
Girlfriend. Naja, schon irgendwie. Es ist ja auch drauf.
Ja, das ist nämlich auch der nächste Song.
Ja, richtig, zufälligerweise. Und auch den habe ich nie ganz verstanden, warum der da jetzt drauf ist.
Ja, das meinte ich halt mit, es wird ein bisschen negativer werden. Weil jetzt kommen langsam so die Songs, die ich auch nicht verstehe. Girlfriend ist noch Mittelmaß für mich. Also Girlfriend würde ich jetzt auch nicht unbedingt wegmachen, aber mache ich eigentlich schon. Und ja, Girlfriend ist mir ein bisschen zu kitschig.
Girlfriend ist mein letzter Platz auf dem Album. Darf ich das so sagen?
Kannst du sagen, aber muss bei mir so ist sagen. Es noch nicht der letzte, glaube ich.
Doch, bei mir ist es der letzte tatsächlich.
Es wird mir halt ein bisschen zu kitschig, wenn dann hier...
Das ist mir zu McCartney. Also ich mag Paul McCartney, ich wäre ja auch sogar live hingegangen zu Paul jetzt, aber es hat ja leider nicht stattgefunden. Das ist mir tatsächlich zu... Ich mag übrigens, ich mag Paul McCartney total gerne. Ja. Lieber noch die Beatles tatsächlich, aber ich mag auch Paul McCartney total gerne. Aber in Kooperation mit Michael Jackson habe ich die Songs nie so gefeiert. Also weder Girlfriend noch The Girl Is Mine auf Thriller.
Das heißt,
war beides nicht so meins.
Das heißt, die Demo, Solo-Demo-Version von The Girl Is Mine findest du wahrscheinlich auch viel besser als die von Paul. Ich auch.
Ja,
aber definitiv. Das liegt nicht an Paul, das liegt am Arrangement.
Vielleicht,
ja. Da ist dieses Gitarrenriff drin, da sind richtig schöne Streicher. Und bei Say,
habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Ich habe die Record Store Day Edition, es gab nochmal so eine Maxi, ich weiß nicht, wann das genau war, müsste ich jetzt auch nachschauen.
2013, glaube ich.
Kann sein. Und da ist ein alternativer Mix drauf.
2015, glaube ich.
Wie gesagt, ich weiß
es nicht. Oder 16.
Kann sein.
Ja.
Auch egal, auf jeden Fall, da ist ein alternativer Mix drauf, bei dem Michael die Parts singt, die Paul sonst singt und Paul die Parts singt, die Michael singt. Und man könnte diese beiden Songs super so ineinander mischen, glaube ich, dass man, vielleicht gibt es irgendwo eine Überschneidung, wo es nicht passt, aber man kann sie fast so zusammenschneiden, wenn man das ein bisschen kann, dass man eine Version hat, die wirklich nur Michael singt.
Ja.
Und
das wurde schon probiert, glaube ich.
Ein bisschen böse jetzt natürlich, aber...
Nö, gar nicht.
Aber das
also wenn man Fan ist von Michael Jackson, dann wünscht man sich doch auch einfach Solo-Versionen, wo er nur er singt. Genauso gilt das für Get It mit Stevie Wonder. Ich liebe den Song, ich mag auch Stevie Wonder, ich mag seine Stimme. Eine Solo-Version von Get It würde ich trotzdem kaufen.
Ja.
Nicht, weil ich Stevie Wonder das nicht mag oder so, sondern einfach, weil ich Michael besser finde. Also, aber du redest tatsächlich von der neuen Fassung von Say Say Say.
Ja.
die 2016, glaube ich, rausgekommen ist.
Das war schon 3 Jahreszeit. 2013, glaube ich, rausgekommen. Ich glaube, 2015 ist sie rausgekommen. Wir reden von der Version, die 2016 auf den Markt gekommen ist.
15 oder 16, eins von beiden wird es sein. Und
ich weiß auf jeden Fall noch genau, dass ich an einem warmen 2014er Sommertag in den Plattenladen gelaufen bin, um mir die zu kaufen. Nein, Quatsch.
Ach, du kannst mich mal.
Ich weiß es wirklich nicht mehr. Das kann sein.
Ich habe die nicht, aber ich habe mich voll gefreut darüber, diese neue Version. Weil selbst wenn das jetzt der Song an sich nichts Neues ist, finde ich es halt cool, wenn man was re-released, wenn da irgendwas anders ist. Und das ist genau, also richtig gemacht, finde ich, von Paul McCartney oder wer es halt produziert hat. Genau, und da gab es ja sogar auch eine 3-Minuten-Version für die Single. Und dann gibt's aber auf dem Album oder wo auch immer das drauf ist, eine Version, die geht irgendwie auch so eine Extended. Da sind, glaube ich, auch noch mehr Vocals drin und so. Fand ich richtig gut, das Release. Der Song ist nicht mein Favorite. Ich bevorzuge aber immer noch die Version auf der Original 12-Inch Single von damals. Die Version klingt nämlich super. Ja, wir sind voll wieder abgewichen.
Macht ja
vom
nicht.
Thema.
Girlfriend ist aber das Thema. Ja. Und da war ja Girlfriend. Paul McCartney, hat es ja geschrieben.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was man was ich dazu sagen soll, weil es ist einfach so ein Song, den die Welt nicht braucht.
Plätschert mir zu doll.
Das war ein bisschen gemein jetzt.
Naja, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen zeitspezifischer vielleicht eher, wenn man das Album früher gehört hat. Ich habe das in der Doku nochmal gesehen, die vor allen Dingen die weiblichen Künstlerinnen, die dann zu Wort kamen, sagten alle, Girlfriend hat er nur für mich gesungen.
Sorry, ich habe mich gerade mit Wasser bekleckert über.
Steht dir aber gut.
Ja, danke.
Nein, okay. Also ich habe gerade gesagt, dass vor allen Dingen, glaube ich, die weibliche Fanbase das früher auf sich beziehen konnte und dann halt so eine Verbindung aufgebaut hat, indem sie sagte, das hat er halt nur für mich gesungen. Und vielleicht ist das eher, vielleicht versteht man das als männlicher Fan nicht unbedingt so.
Stimmt.
Ganz oder es berührt einen nicht so sehr oder es ist einem auch eher so egal. Also für mich plätschert der Song mehr und ich kann ihn mir gut von Paul McCartney gesungen vorstellen auch und brauche den nicht unbedingt auf Off the Wall. Aber das ist halt eine Geschmackssache.
Man muss sagen, Michael war ja bei Off the Wall auch genau in dem Alter, Posterboy-Alter, ne?
Ja, 2021, wie alt war er? 21?
Ich glaube, 20, ja, sowas, 21, 20 ungefähr.
Irgendwie so.
Auf jeden Fall so, wenn man halt jetzt nochmal, also ich meine, klar, wenn man selber jünger ist noch als 20 oder so, dann überlegt man da gar nicht, wie jung das tatsächlich ist, wie jung Michael war zu dem Zeitpunkt. Jetzt sind wir beide darüber und ich finde es schon krass. Also ich finde es echt krass mit 20, 21, dieses Album, dass er das mit in so jungen Jahren gemacht hat, finde ich schon krass. Aber ich finde es genauso krass bei Thriller.
Ja.
Da war er auch nicht viel älter so.
Und das ist bei Bad immer noch krass.
Stimmt, ja, gut. Aber
also es ist diese ganzen 20er, die er hatte. Ich meine, bei Bad war er jetzt auch nicht
27, 28.
Ja, irgendwie so. Ich meine, stell dir das mal vor. Ein Stück, was live auch performt wurde, ich glaube, wir können Girlfriend so ein bisschen übergehen, oder? Wenn das nicht so beides ja, unser reicht, Favorit ne? ist, ich glaube, es reicht. Schließ Out of My Life. Früher fand ich nicht so gut. Mittlerweile liebe ich das live.
Du meinst auf den früheren Tourneen oder du meinst früher?
Ich meine früher Hörgewohnheit.
Ja, ich stimme zu. Also Studiofassung höre ich nie. Live immer gut.
Also, wobei bei der Studiofassung, das ist ja vielleicht jetzt für die jüngeren Zuhörer auch mal interessant. Also wir haben ja schon ein paar Fakten haben wir ja nun schon. Ne? Wir haben ja auch mal
ein paar.
Genau, und die verteilen wir gekonnt über die Sendung hier.
Wir nennen die Folge die Faktenfolge, Off the Wall. Nein, machen wir nicht.
Off the Wall, die Faktenfolge. Nee, aber bei She's Out of My Life gibt's ja, aber das ist ja auch ein ganz, ganz altbekannter Fakt eigentlich. Die Fans wissen, was jetzt kommt. Du weißt es auch, oder? Worauf spiele ich an?
She's Out of My Life.
Studioversion. Was könnte das für ein Fun Fact sein? Oder mehr
dass
so ein
Sad Fact? Dass er das 1000 Mal eingesungen hat?
Nee, dass er am Ende geweint hat.
Oh, habe ich tatsächlich nicht dran gedacht. Hat er?
Hat er. Schluchzt. Also er schluchzt doch so am Ende.
Ach so, ja gut, aber
und das ist aber ja nicht gespielt.
Ach, das ist nicht gespielt.
Nein, das ist nicht gespielt. Das soll tatsächlich im Studio waren Quincy Jones und sein Aufnahmeleiter Bruce Sweden, der auch Bad ja hatte und der glaube ich bei allen Soloalben
dabei war, ne?
Genau. Und ja. Also da da hauptberuflich, also wirklich haupttechnisch mitgesehen. Aber egal, auf jeden Fall, die waren im Studio und er hat wirklich wohl bei dieser Aufnahme am Schluss geweint und hat sich dann halt dafür entschuldigt und sie sagt, nein, auf gar keinen Fall, das ist, sollte drin bleiben. Und so ist es halt dazu gekommen.
Okay, also es war gar nicht geplant, dass das
Es war, also so geht die Geschichte. Ne? Man weiß natürlich nicht, was jetzt so ein bisschen glorifiziert wurde auch, aber die offizielle Geschichte ist tatsächlich auch so.
Okay, weil, das wurde dann live immer übernommen.
Genau, mit auf den Boden sinken und ich liebe das live auch, wenn er dann, das macht er ja bei jeder Tour, immer dieser Spruch, can I come down there? Und da gibt es eine unheimlich geile und
diesmal. Aber er geht nie runter.
Nee, er geht doch. Früher ist er runtergegangen.
Stimmt, früher. Aber nicht auf der Bad Tour geht er bis zur ersten Treppenstufe.
Ja.
Also es kommen immer alle hoch. Was soll das?
Da die werden halt hochgebracht. Ich glaube,
möchte ich mich im Nachhinein nochmal beschweren.
Das wäre wahrscheinlich einfach zu brenzlig, wenn er wirklich runtergehen würde nochmal.
Ja, dann sag doch. Dann sag doch, can someone come up here oder so.
Das wäre aber keine Tradition. Irgendwer. Die Fans warten ja auf den Satz. Und bitte schaut euch, du hast das bestimmt schon gesehen. Klar, du hast diese Doku ja auch gesehen. Bitte schaut euch dazu an von Eddie Murphy. Das ist auch in der Doku mit drin. Der Comedy-Auftritt von Eddie Murphy. Eddie Murphy hat ja auch Stand-Up-Comedian-Zeug gemacht und der hat ein super geiles Programm gehabt und da hat der Michael Jackson parodiert mit genau dieser She's Out of My Life-Nummer und die beiden waren ja auch befreundet. Also Eddie Murphy war dann auch später im Remember the Time-Video hauptsächlich auch wirklich dann als Pharao mit dabei und so.
Und natürlich auch in dem Superhit What's Up With You.
Richtig. Aber auf jeden Fall hat er She's Out of My Life parodiert und das ist so lustig. Ich finde es so lustig.
Ich glaube, ich
kann es anschauen.
Ja, kennst du? Ich glaube, ich habe es auch mal gesehen. Ich kann aber nochmal einen Fun Fact raushauen. Von der History Tour. Nee, Quatsch, das ist Quatsch. Nee, stimmt, er hat She's Out of My Life ja gar nicht da performt. Ja, gut. Ich wollte halt eigentlich sagen, dass er bei einem Konzert von der History Tour tatsächlich wirklich geweint hat mal, ohne dass es inszeniert war. Aber da hat er I'll Be There gesungen, also brauche ich das jetzt nicht weiter. Das hebe ich mir für die History Tour Folge auf.
Okay.
She's Out of My Life fand ich live immer richtig cool irgendwie. Ich mag es irgendwie vor allem von der Dangerous Tour. Weil da so ein bisschen schon seine aggressivere Stimme zum Vorschein kam und er hat es da auch manchmal eingesetzt und irgendwie mag ich das, wenn Michael so richtig aus sich rausgeht mit seiner Stimme.
Ja.
Und es ist natürlich ein Highlight einfach der Konzerte, auch weil er halt immer dort ein Mädel auf die Bühne geholt hat. Und es gibt es gibt ja auch so Länder, da sind die immer ganz ruhig, so in Japan oder so sind die immer, die wurden da auf die Bühne geholt und die waren immer echt artig und so und man hat das Gefühl gehabt, die wollen auch jetzt wieder gehen. Aber dann gibt's halt komplett andere Kandidaten, so
diese kompletten Außenraster oder die, und von der Bühne die getragen werden müssen und so.
Ja, also richtig krass und es gibt da, Fun Fact,
ich will sagen. Komm schon, ehrlich jetzt.
Ja, erzähl, es gibt da von der Dangerous Tour das eine Konzert aus Buenos Aires. Bei She's Out of My Life kommt eine Frau auf die Bühne und die ist komplett nicht zu bremsen. Die schreit auch ins Mikrofon rein.
Die ihn so umrennt,
und sagt auch I love you ins Mikrofon und so. Müsst ihr euch unbedingt angucken, ist sehr unterhaltsam. Und die will auch absolut nicht mehr gehen. She's Out of My Life ist auf jeden Fall so ein Highlight von den Konzerten immer gewesen. Auch wenn der Song an sich so jetzt nicht das Highlight war, aber durch die Nummer mit den Fans auf der Bühne.
Aber ich finde den gut mittlerweile wirklich. Ich mag den
Song auch
wirklich gerne. Ja, auch nicht nur live. Ich mag den Song wirklich gerne.
Okay, Studiofassung finde ich irgendwie langweilig. Live finde ich es geil. So. Und auch tatsächlich vom Jacksons Live-Album ist die Nummer auch live ziemlich gut. Ich bin halt immer wieder fasziniert, wenn ich Jacksons Live 81 höre, wie gut er das singt. Manchmal bin ich wirklich an dem Gedanken, dass ich überlege, okay, ist das Playback?
Nee, glaube ich
natürlich
nicht.
Natürlich ist es kein Playback.
Nein.
Aber manchmal klingt es einfach so gut, dass man schon mal auf den Gedanken kommen kann, dass das nicht live ist, weil, also gerade ein gutes Beispiel ist Rock With You. Das ist so gut gesungen, dass man manchmal wirklich denkt, das ist der Studio, die Studiofassung. She's Out My Life, die Ballade des Albums eigentlich, kann man schon sagen.
Ich habe sowieso die Balladen von ihm auch wirklich erst nach seinem Tod mehr schätzen gelernt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe früher...
Gone Too Soon war schlimm für mich zu hören nach seinem Tod.
Mit welches Lied?
Gone Too Soon von Dangerous.
Gone Too Soon, nein, das ist richtig. Es gibt so ein paar. Ich kann auch von Will You Be There den Sprechteil mit In My Darkest Hour und so, den kann ich auch nicht gut hören. Das ist tatsächlich, das ist doch so, weil man da immer das Gefühl hat, dass das ist wie so eine Vorhersehung. Ich meine, gut, das trifft natürlich auch ihn irgendwann, ist ja klar, aber ja, stimmt, das sind so Momente, ist richtig. Aber ich habe vor seinem Tod irgendwie die Balladen, ich mochte die Lieder auch vorher schon, aber ich zählt nie zu meinen Favoriten. Und She's Out of My Life ist zum Beispiel so eins, das fand ich vor 2009, mochte ich das, aber das hat mich sonst nicht wirklich interessiert. Und danach, irgendwie war das, ja, mochte ich es lieber. Es lag jetzt nicht an seinem Tod, aber es hat sich einfach so entwickelt bei mir.
Ja.
Aber stimmt, richtig. Da sagst du was, Gone Too Soon ist auch so eins, das fällt dann eher schwer.
Ja. Ja, man hat manchmal das Gefühl, Michael hat vor seinem Tod einfach schon ganz viele Lieder geschrieben, die perfekt passen für nach seinem Tod.
Ja.
Also so über ihn auch, so Morphine oder so.
Auch wenn das ja gar nicht um ihn ging, Gone Too Soon hatte ja einen ganz, ganz anderen Grund. Das war ja auch eine ganz tragische Geschichte.
Ryan wie heißt er?
White? Ich glaube White, ne? Ryan White?
Ja, also ich weiß ihren Nachnamen nicht, aber für Ryan, den Jungen mit AIDS, der ganz bekannt war damals auch, weil AIDS ja erst da so richtig das erste Mal passiert ist.
Ja.
Dafür war es geschrieben, aber trotzdem hat man manchmal das Gefühl, dass Michael viele Songs über sich selbst geschrieben hat. Das kommt so einem dann so vor nach dem Tod. Vor allem kam dann auch noch Much Too Soon auf dem Michael-Album, was irgendwie ein Nachfolger von Gone Too Soon irgendwie hätte sein können oder so. Hm. Aber okay, das ist ja auch total off-topic.
Nö, gar nicht mal. Oh,
jetzt haben wir I Can't Help It auf dem Album.
Oh ja, richtig, eine Stevie Wonder Nummer.
Ja, die sehr funkig ist, aber ja, ich lass dich da.
Nö, mach mal. Ich hab gerade. Keiner will so richtig. mag ich, man hört total Stevie raus. Das ist so eine klassische Stevie Wonder Nummer, finde ich auch. Mag ich, ist aber auch jetzt nicht, gehört nicht zu meinen Highlights, aber ist so ein netter Song. Das fällt mir jetzt auch gerade so auf, wo wir es gerade besprechen. So Off the Wall hat so einige Nummern, die im Gegensatz zu Thriller und, also zumindest aus meiner Sicht heraus, so Thriller, Bad, Dangerous, da sind irgendwie, da ist kein Stück drauf. Klar hat man da auch Favoriten, aber da ist irgendwie kein so ein Stück drauf, wo man denkt, das ist jetzt mehr so ein Füller. Und bei Off the Wall sind für mich gefühlt einige richtige Highlights und dann sind da so ein paar Füller. Und
ja.
I Can't Help It ist für mich einer, also generell diese B-Seite mit wenigen Ausnahmen. Die B-Seite ist für mich nicht so stark wie die A-Seite.
Okay.
Also die B-Seite heißt insofern, also die A-Seite sind die ersten vier Tracks gewesen halt und die B-Seite die anderen.
Ich verstehe das schon.
Tu dem Ganzen, glaube ich, gerade auch derbe Unrecht. Und wahrscheinlich hören gerade ganz viele zu, die sagen, warum macht der eigentlich den Podcast? Warum sitzt der denn jetzt da und erzählt irgendwie? Aber es ist ja meine persönliche Meinung nur. Aber ich finde irgendwie schöne Songs so, aber zählen halt nicht zu denen, die ich mir... du sagtest gerade, du würdest dir manche Sachen bewusst auflegen oder eher auflegen und manche halt eher nicht. So, und die lege ich mir halt weniger auf, glaube ich.
Ja. Ja, ich verstehe das voll, wenn du sagst A-Seite und B-Seite für die Zuschauer.
Aber ich mag die Strophen gerne in dem Song. Ich mag die Melodie und ich mag die Melodieführung.
Ja.
Die gefallen mir richtig gut.
Mhm. Kurz nochmal für die Zuschauer, wenn wir sagen A-Seite, B-Seite, das kommt, glaube ich, daher von Schallplatten, weil die A-Seite war immer die erste Seite, da waren dann die ersten, wenn es jetzt 10 Songs oder 9 waren, sagen wir mal 10, waren die ersten 5 Songs drauf, auf der B-Seite die zweiten. Also die andere Seite, man musste sie ja umdrehen. Daher kommt das, glaube ich, ein bisschen und wenn wir das so sagen, dann meinen wir ungefähr die erste Hälfte mit A und die zweite mit B. So, das war eine neue Folge Lernen mit Kai und jetzt geht's weiter zu dem Song und zwar, ich stimme dir so zu eigentlich, die Melodie und so ist ja gut und es ist irgendwo auch funkig, aber was mich halt echt mega abfuckt bei dem Song und ich muss das so sagen. Ich habe den jetzt nämlich vor ein paar Tagen nochmal gehört. Und ich finde so das Ende des Songs oder so fast die zweite Hälfte besteht nur aus aus keinem Text. Also nur so. So, hä? Das ist für mich, mir kommt es halt immer so vor, als wäre das irgendwie eine Demo. Aber es gibt ja tatsächlich noch eine Demo von dem Song, die noch demohafter ist. Aber ich habe immer das Gefühl, der Song ist gar nicht fertig, wenn ich den höre.
Okay.
Weil es irgendwie so,
Ja, so ein Gefühl hatte ich jetzt noch nicht dabei.
Da doch, also ich finde, Michael singt auch nicht, er könnte das besser singen, glaube ich. Ich habe immer das Gefühl, das ist so, es war so der so zweite, dritte Versuch und dann hat man gesagt, so ja, passt.
Glaube ich nicht.
Und
ich weiß, was nein, du meinst,
war aber glaube ich sicherlich nicht so.
Nee, bestimmt
glaube, nicht. War ja auch nicht so, aber
vom Gefühl mich, halt her.
Vom Gefühl her und so deswegen mache ich mir den Song auch nie an und höre den eigentlich
ist
auch
nie. Ist bei mir bei so. It's a Falling in Love übrigens genauso.
Same.
Ja.
Same. Irgendwie kommt das nicht an. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht ist es.
Aber es ist auch kitschig. Vielleicht ist ein bisschen, weiß ich auch nicht. Es liegt vielleicht auch nicht nur an unserem Geschmack, sondern ein bisschen, dass wir beide, jede Folge landet irgendwann bei Bad, oder? Das ist echt eigentlich fast traurig, aber es ist irgendwie so. Aber wir haben halt irgendwie mit. Also das ist einfach so, dass so unser persönliches Überalbum, das ja. Glaube ich, alles, was sich dann daran misst,
weiß ich aber nicht. Aber es ist auch nur ein, also ich denke,
nee, das wäre nicht, Quatsch, was ich da eigentlich
das sage. Wäre das nicht, auch nicht. Das wäre nicht das Überalbum für nee. Uns, wenn nicht die ganze Bad-Ära so übertrieben magisch gewesen wäre.
Ja, das ist es wahrscheinlich.
Das Album, auch. Ich glaube, stell dir mal das Album vor, ohne Bad-Tour und ohne Michael in dem Look, wie er so damals ausgesehen hat oder mit den, was damals alles noch passiert ist, die Pepsi-Werbespots und so.
Ja.
Ohne das wäre das Album vielleicht gar nicht das Überalbum.
Nee, vermutlich nicht. Und Off the Wall ist halt einfach wirklich
das Unteralbum. Nein, Spaß.
Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Aber es ist.
Off the Wall ist der Opener von Michaels richtiger Solo-Karriere.
Ja. Und für viele auch so die Offenbarung, weil er halt vorher ja. ganz klar Jacksons Mitglied war und das auch für
und ihn. Und auch nicht so viel selber, also selber gar nichts geschrieben hat.
Nee, das fing dann ja irgendwie auch erst an bei den Jacksons, dass sie wirklich Songs selber geschrieben haben. Vorher waren es ja. Komponistenteams und jetzt so das erste Solo-Album, wo halt diese drei Nummern, die wir gesagt hatten, auch wirklich dann von ihm geschrieben wurden. Und ich glaube aber, dass das Album für viele ganz wichtig ist, weil er so als Solo-Künstler eigentlich fertig war. Also er hat endlich so seinen Weg gefunden, den er einschlagen wird und nicht mehr wahrgenommen wird, eben so als Kinderstar, sondern als Erwachsener und dann mit 2021 ja. so nach so einer immer noch in so einer Selbstfindungsphase ist er ja noch mal mehr als andere Menschen sicherlich.
Ja, aber ich glaube natürlich war es wichtig für Michael. Ich glaube, ihm war das sehr bewusst so, dass er, wenn er jetzt sein Album macht, sein eigenes, das ist natürlich, also dass sein erstes Album als erwachsene Person so ziemlich ist, sein Soloalbum. Und ich glaube, wären die Songs nicht so gut gewesen, hätte man ihn vielleicht nicht so ernst genommen, wie man es dann letztendlich gemacht hat. Ich glaube, Don't Stop Till You Get Enough, war das die erste Single?
Das weiß ich nicht.
Ich glaube nämlich schon. Oder es war Rock With You, einer von beiden. Und das sind einfach zwei sehr starke Songs. Und wer hätte Michael jetzt vielleicht einen anderen ausgewählt, einen von der B-Seite zum Beispiel, vielleicht hätte man ihn dann gar nicht so sehr als erwachsenen, ernstzunehmenden Solokünstler gesehen. Das ist für mich, weiß ich nicht, das ist für mich so ein bisschen interessant immer, weil es gibt ja so viele Kinderstars, die später dann auch Solo gemacht haben und aber da hat nicht so funktioniert.
Weil ja, aber wie viel aus der Zeit?
Aus der Zeit weiß ich es nicht, weil ich
in
der
Zeit. Stevie Wonder wäre einer. Stevie Wonder war auch schon als Kind, Jugendlicher ja. so jemand.
Stevie Wonder hat es geschafft.
Der hat es geschafft.
Ja, aber ich glaube halt einfach, dass ich glaube, die Songauswahl, die hat schon ordentlich dazu beigetragen, dass Michael dahin gekommen ist, wo er dann letztendlich gelandet ist.
Da habe ich auch noch was zugelesen. Das stand, glaube ich, in Moonwalk oder in, muss ich mal kurz gucken, ich habe nämlich nur dieses Buch, Michael Jackson for the Record, da stehen so ein paar Albeninfos auch drin. Irgendwo stand es nämlich auch, dass er die Songauswahl auch so getroffen hat, dass es eben nicht nach The Jacksons klingt, sondern halt schon eigenständig. Und ich finde, das hat er auch geschafft.
Das ist zum Beispiel ein Punkt, der war, glaube ich, total wichtig.
dieses Abgrenzen und wirklich auch solo gehen und so allmählich sich von seinem Vater lösen und den Vertrag als Management eben nicht verlängern bei seinem Vater, sondern dann wirklich auch mal solo steil gehen selber und wirklich das verwirklichen, was er wollte und nicht immer Rücksicht nehmen zu müssen, sondern auch, ja, ein Mann mit Visionen.
In der Hinsicht, also in der Hinsicht seine Befreiung, auf jeden Fall. Auch wenn er nie so richtig frei war, aber was das Songwriting betrifft, was die Musik betrifft und so, ich glaube, ab dem Moment ist er erst richtig aufgegangen, weil, also, weiß ich nicht, ich finde, da ist schon ein großer Unterschied, wenn du dir von den Jacksons irgendwelche Videos anguckst oder von den Jackson 5. Ich habe immer das Gefühl, Michael ist so richtig aufgeblüht seit Off the Wall, seit der Zeit so, oder halt seit der Bad Tour so. Also tourneemäßig natürlich auch fand ich ihn immer auch stärker auf seinen Solo-Tourneen. Mit Off the Wall, mit seinem ersten Solo-Album als Erwachsener begann ja nicht sofort seine Solo-Tourneen, die begannen ja einfach viel später. Und
ja, Bad war die erste.
Bad war eben die erste und auf Victory und so, auf der Tour zum Beispiel, wirkt er ja weniger zufrieden einfach. Also im Vergleich zu den anderen wirkt er immer viel zufriedener auf seinen eigenen Tourneen, weil er einfach alles, er hat ja über alles die Kontrolle gehabt. Also über alles. Er hat ja selbst darüber die Kontrolle gehabt, wo die Kameras filmen.
Ja.
Was die filmen, von wo die filmen, welche Perspektive. Das finde ich so faszinierend, aber das ist auch wieder off-topic.
Letzte Nummer?
Ja, letzte Nummer, mit die geilste Nummer für mich tatsächlich. Burn This Disco Out.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich richtig liege, aber ich glaube tatsächlich war das... Nein, ich glaube Working Day and Night war der Song, der als letztes geschrieben wurde für das Album. Oder war das Burn This Disco Out? Ja, auf jeden Fall ist es ein super Abschlusssong. Und das wurde, glaube ich, auch so ein bisschen mit in der Spike Lee-Doku gesagt, dass der sehr gut auch als letzter Titel passt und auch sehr gut in das Jahr passt, 1979, weil das einfach auch so ziemlich schon das Ende der Disco- und Funk-Ära war und so. Und irgendwie passt es sehr gut und der Song ist auch, also der hätte für mich tatsächlich eine Single sein können.
Ja.
Na, also den hätte es alleine auf Single geben können und auch mit Video und so, weil der super stark ist und auch ja, kann ich gar nicht beschreiben. Ist einfach, ich mag ihn einfach sehr gerne. Und den lege ich tatsächlich sehr oft auf selbst.
Ja, und der ist auch wirklich cool.
Auch gerne eine 10-Minuten-Version davon.
Ja.
Und ich kann ja gar nicht so viel dazu sagen. Ich weiß nämlich nicht, du hast ja schon gesagt, Working Day and Night, Don't Stop Till You Get Enough und Girlfriend waren die Songs, die Michael...
Nee, Girlfriend, nicht Get on the Floor.
Get on the Floor waren die Songs, die Michael so geschrieben hat.
Genau.
Ich finde, aber ich verwechsel, ich weiß nicht wieso, vielleicht habe ich das so als Kind irgendwie immer verwechselt. Get on the Floor und Burn This Disco Out, die habe ich so oft verwechselt, diese Songs. Ich weiß nicht wieso. Ich finde, sie ähneln sich irgendwo schon ein bisschen.
Ja.
Und ja, aber Burn This Disco Out ist halt schon so ziemlich mit meinem Lieblingssong.
Hat letztendlich natürlich, er hat zwar nicht geschrieben, aber das, was bei dem Album, das haben wir auch noch gar nicht wirklich gesagt und das ist aber, glaube ich, auch maßgeblich trotzdem dafür, dass er dieses Album so gemacht hat oder diese Songs auch zum Teil so ausgewählt hat. Ich habe ja als Hintergrund, das kann jetzt wieder keiner sehen, weil wir machen das Ganze im Video-Chat und über Skype und machen dann nebenbei, nehmen wir das halt auf. Und haben gerade Hintergrundbilder. Und Kai sitzt gerade vor der Off-the-Wall-Mauer, vor dem Cover.
Ja, ich bin hier gerade in L.A.
Genau.
Und habe mich vor die Off-the-Wall-Mauer gesetzt.
Und ich bin aber in New York und sitze vor dem Studio 54. Das ist eine Diskothek in New York. Ob es die immer noch gibt, weiß ich gar nicht. Aber früher war das auf jeden Fall so der Promi-Treffpunkt. Und Michael war halt auch viel da. Fand ich ganz erstaunlich, als ich diese Doku... Es geht viel heute um die Doku von Spike Lee. Aber ist ja klar, der ist halt die einzige Quelle, die man so wirklich so richtig hat. Und da kam man auch zur Sprache. Er hat dieses Album letztendlich ja auch ein Stück weit produziert, wie er es im Club halt hören wollte. Und das hat er vorher auch nicht gemacht. Vorher war er viel zu jung, um überhaupt loszuziehen. Und in dem Alter konnte er aber. Und auch so ein Stück Eigenständigkeit wieder. Insofern auch nochmal wichtig, dass dieses Album so klingt, wie es eben klingt. Er hat es, glaube ich, schon sehr cluborientiert gesagt. Also sehr cluborientiert selber geplant, glaube ich.
Ja, ich finde es gut, dass du das erwähnst, weil das wollte ich nämlich am Anfang, da hatte ich dich, glaube ich, schon unterbrochen. Dann wollte ich dich aber nicht so großartig unterbrechen, weil wir schon in dem Tracklisting drin waren. Und deswegen finde ich es sehr schön, dass du es noch erwähnst, weil genau das war ich nicht auch der Meinung, war in der Doku, dass Michael eben in dem Studio 54 sehr oft war und dort halt ausgecheckt hat, ganz viel Musik gehört hat und auch zum Teil halt einfach entschieden hat, dadurch, dass er eine Platte genau für diese Zielgruppe, sage ich mal, machen möchte, weil er will, dass die Leute halt dazu tanzen. Und als ich das gehört habe in der Dokumentation, fand ich es erstmal komisch, weil es waren ja tatsächlich auch Bilder, da mindestens ein Bild, wie Michael im Studio 54 irgendwie chillt mit irgendwem, so ein bisschen. Und es war für mich so eigenartig, weil also ich hätte mir das gar nicht vorgestellt, dass Michael so überhaupt mal in eine Disco von innen gesehen hat oder irgendwie sowas in der Art. Aber natürlich, er war ja, klar, es gab ja eine Zeit vor Billie Jean, wo Michael tatsächlich durchaus auch nochmal irgendwo hin konnte in die Öffentlichkeit, ohne dass es gleich zu krass wurde. Und das vergisst man immer so ein bisschen, wenn man so an Michael Jackson denkt, dass es ja auch eine Zeit gab, bevor er so groß wurde, wie er dann letztendlich war. Und ja, das weiß ich nicht. Finde ich sehr cool, dass und interessant, wie er sich Inspiration gesammelt hat. Und also auch nach Off the Wall finde ich es total interessant, wodurch er zum Beispiel für Dinge inspiriert wurde, die letztendlich dann auf dem Album erschienen sind oder so. Das sind einfach so Hintergrundinformationen, die, also sowas sauge ich halt immer so auf und ich finde es dann immer so traurig, wenn dann nichts, also wenn es zu Ende ist. Weil zum Beispiel die Doku, die ging halt eine Stunde oder so, 90 Minuten.
Ja, anderthalb, genau.
Und es gibt bestimmt so viel Informationen darüber noch. Die vielleicht gar nicht so wichtig ist, aber für uns beide wahrscheinlich schon. Genauso wie wir über seine Haare eine halbe Stunde quatschen können, so. Ja. Ja, auf jeden Fall Burn the Disco Out, letzter Track und ja, ich weiß nicht, was wir dazu sagen können. Also, es ist halt der letzte Track und es ist zum Glück nochmal ein richtig guter Track, weil die Tracks davor ja wirklich eher die Lückenfüller waren. Und ich finde das auch übrigens gar nicht verwerflich, wenn du sagst Lückenfüller, weil irgendwie ist es halt einfach so. Es gab ja auch auf Bad, sagen ja auch alle, Just Good Friends ist der Lückenfüller-Song.
Ah, aber den liebe ich so. Aber ich siehst auch. Du, genau da ist dann wieder der Geschmacksgrund wahrscheinlich, wo wir für diese Folge vielleicht zerrissen werden, weil einfach ganz viele auch anderer Meinung sind. Und das ist dann auch okay so.
Ja.
Ich halte das aus.
Beschwerde-E-Mails gerne an Tim.
Ja, at, super,
klasse. Nein, Spaß.
Tim at beschwerde-michael-jackson-podcast.net/com.
Ja, das werden wir auch nur einmal ansagen, damit die Leute das nicht machen.
Muss mal zurückspulen.
Wir sind ja so weit durch mit dem Album.
Kommen wir zum Fazit.
Gibt's ein Fazit? Für mich ist das Fazit halt, das Off the Wall, trotz dieser Songs, die halt irgendwie Lückenfüller sind, für mich total was Besonderes ist. Und auch wenn der Titelsong an sich nicht so gut ist, der Titel an sich ist irgendwie perfekt ausgewählt. Und ich kann mir das Album nicht, ich wusste das nicht mit Girlfriend, ich kann mir das Album nicht vorstellen mit dem Titel Girlfriend. Nee. Ich glaube, es wäre auch nicht so erfolgreich geworden mit dem Titel. Das Fazit ist halt, dass es, wenn ihr tanzen wollt, dann müsst ihr Off the Wall hören. Es ist, weiß ich nicht, es ist schon ein legendäres Album irgendwie. Es ist halt der Vorgänger von Thriller. Und ohne dieses Album hätten wir vieles nicht, was wir heute haben. Deswegen kann man dieses Album nicht ignorieren.
Nein, das stimmt auf keinen Fall. Also, ach so. Nein, das stimmt, Komma, auf keinen Fall.
Ja, und was ich da noch einmal zu sagen will, ich finde auch übrigens nicht, und das ist oft so bei manchen Sachen, ich finde nicht, dass Off the Wall unter underrated ist oder so. Ich finde Off the Wall, weil es gibt ja so einige Sachen von Michael, die haben gar nicht genug Beachtung, obwohl sie so großartig sind. Off the Wall, finde ich, zählt tatsächlich nicht dazu. Ich finde, Off the Wall ist schon gut rumgegangen so und jeder kennt das und es hat gar nicht zu wenig Wertschätzung. Ich finde, es wird genau richtig wertgeschätzt, nämlich so, dass wir ohne das Album halt so vieles nicht hätten. So. Und deins, und du findest das Album ja scheiße, habe ich gehört.
Nee, auf gar keinen Fall. nee, wirklich auf gar keinen Fall.
Also, wie gesagt, Beschwerde an Tim.
Nee, wollte ich noch einmal ansagen. Nein, ich finde das Album tatsächlich wirklich gut. Ich kann das nicht vergleichen mit Thriller, Bad, Dangerous und allem, was danach kommt. Für mich zählt das vom, also vom Höreindruck bin ich bei Off the Wall immer noch mehr in der Jacksons-Ära. Als bei Thriller, auch wenn Thriller auch noch parallel zur Jacksons-Ära lief. Mhm. Aber Off the Wall ist für mich da noch mehr verankert. Vielleicht einfach auch, weil diese Disco-Ära noch präsenter war als bei Thriller und auch noch deutlich hörbarer ist auf seinem Album, auch wenn es für mich kein Disco-Album ist. Und ich lege das Album heute immer noch gerne auf. Ungleich seltener als andere Michael-Alben, aber ich lege es auf. Und wenn ich es dann höre, dann finde ich es tatsächlich auch geil. Und die Tracks, die ich halt gerade gesagt habe, seine drei geschriebenen sowieso, Hammer, Burn This Disco Out auch und She's Out of My Life, finde ich auch immer noch total super. Also den Großteil des Albums feiere ich auch heute noch total. Ja, vielleicht kann man das so positiv noch festhalten. Und dann gibt's halt diese paar Songs, mit denen ich nicht so viel anfangen kann.
Genau, aber das macht das Album für mich zum Beispiel nicht schlecht, Nein. dass da halt jetzt die paar Songs sind, weil die anderen Songs sind so stark.
Das ist auch wieder so.
Die anderen Songs hättest du auch einfach nicht draufpacken können. Trotzdem wären die anderen Songs so stark gewesen, dass man total zufrieden gewesen wäre.
Und das ist auch Kritik auf hohem Niveau. Ich meine, wir reden letztendlich von Michael Jackson.
Stimmt. Ja. Ich schließe mich da voll und ganz an. Tja, die Frage an die Zuschauer wäre vermutlich, die Meinung zu Off the Wall, Lieblingssongs, eigentlich gerne kann alles in die Kommentare, was mit Off the Wall zu tun hat. Und seht ihr das auch so mit den paar Songs auf dem Album, dass die vielleicht einfach nicht so stark sind wie der Rest? Es wäre cool zu wissen. Man kann uns das schreiben auf YouTube, MJJ Reviews oder @dermjpodcast auf Instagram und Twitter. Ich glaube, wir sind durch für heute. Ist eine extra lange Folge. Und danke nochmal an alle Leute, die kommentieren und so weiter. Und ich verabschiede mich an diesem Punkt und sage tschüss Tim und tschüss Zuschauer, Hörer. Tschüss.
Tschüss.
Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von ABBA bis Zappa. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de/meine-podcasts. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal.